Chaos und Ordnung. Auf der einen Seite sind es Geopolitik, Reglobalisierung, Technologie und künstliche Intelligenz, Demografie, der schwierige Standort Deutschland, die die Märkte beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt es den Aktienboom, eine zurückkehrende Preisstabilität, Wachstum in der Weltwirtschaft, eine Normalisierung im Zinsbereich und Stabilität im Finanzmarktbereich. All das beeinflusst die Märkte in der Vergangenheit, in diesem Jahr, aber auch in den kommenden Jahren. Dazu kommen die politischen Querelen in Deutschland und die US-Wahl, die durchaus auch Einfluss auf Wirtschaft und Börse haben kann. Was bedeuten all die Einflussfaktoren für die kommenden Jahre? Wie wichtig wird Wirtschaft in der Politik? Und was bedeutet das alles für die Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 112. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 21.11.2024 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Hi Dirk, hallo Hörerschaft.
Ja genau, heute sind wir wieder unter uns, den ersten Live-Podcast, den haben wir letzte Woche mal absolviert, hinter uns gebracht. Also ich muss aber sagen, hinter uns gebracht klingt jetzt schlechter, als man glauben möchte, denn mir hat es echt viel Spaß gemacht. Die kurzen Gespräche auch danach und auch das Feedback waren wirklich toll und ich fand es wirklich schön. Wie hat es dir so gefallen?
Live-Atmosphäre bringt nochmal eine insbesondere Note rein, fand ich auch.
Sehr ja, schön. Genau. Wir waren auch ein bisschen länger als normal, muss man auch dazu sagen. Aber dafür haben wir auch, glaube ich, ein paar Themen ganz gut tiefer gelegt mal und mal so ein bisschen genauer hingeschaut, auch mal ein bisschen historisch drauf geschaut und so. Und ich glaube, das war auch für den Rahmen ganz angemessen dann. Ihr habt gestern ja neue Prognosen veröffentlicht. Was mich neben den Inhalten mal interessieren würde, wie macht man das in Zeiten, in denen so viel passiert, in denen unberechenbare US-Präsidenten gewählt werden, Ampelregierungen sich selber abschalten und zur Fußgängerampel werden quasi jetzt so? Kann man da überhaupt noch vernünftig in die Zukunft der Wirtschaft schauen? Ist es nicht völlig unmöglich eigentlich, da in irgendeine Form von Prognose zu gehen?
Es ist zumindest wesentlich aufwendiger, das ist genau richtig. Weil man ja auf alles vorbereitet sein muss. Die Diskussionen werden also länger und länger bei dem, was alles passieren kann und wo man sich reinarbeiten muss. Man muss ja mittlerweile sogar Experte für die US-Verfassung sein, wenn man allein rausfinden will, was der Präsident im nächsten Jahr nun alles selber machen kann, ob er die Zölle nun selber erheben kann oder ob er dafür das Parlament benötigt. Aber die grundsätzliche Schwierigkeit für alle Prognostiker, nicht nur bei uns, ist ja wirklich da, dass wir jetzt wirklich nicht wissen, welche Maßnahmen kommen und vor allen Dingen auch in welcher zeitlichen Abfolge. Aber für die Wirtschaft ist es jetzt schon ein Unterschied, auch für die Inflation. Also ob es jetzt wie beim letzten Mal wieder selektive Zollerhebungen beispielsweise gibt gegenüber einigen Branchen, wie er das eben in seiner ersten Amtszeit gemacht hat, oder ob pauschal alle Einfuhr aus Europa mit 20% besteuert werden soll. Das sind Unterschiede in allen Bereichen, bis hin zu dem Thema, was ja jetzt gerade durch die Presse geht, also ob Elon Musk mit seinem Effizienzministerium, ich werde da immer so ein bisschen erinnert an das Ministerium für Zauberei aus Harry Potter, weiß ich auch nicht warum. Also ob er mit seinem Effizienzministerium jetzt hier 2 Billionen US-Dollar wirklich einsparen kann, da muss er nämlich an die Sozialleistungen ran, was Trump eigentlich zumindest zum großen Teil ausgeschlossen hat. Oder wie es wahrscheinlich realistischer ist, aber eben nur 300 oder 400 Milliarden rausschneiden kann. Aber für die Prognose ist das natürlich ein Unterschied. Also was man jetzt sinnvoll machen kann, sind Szenarien. Wir wissen nicht, welche Zölle kommen, aber wir kennen Wirkungsmechanismen. Für alle 10% effektive Zollerhöhung, das heißt also im Durchschnitt des gesamten Außenhandels bei den USA, fällt dann eben 1% Wachstum weg als Faustregel und steigt die Inflation auch um 1%. Das kann man sagen und dann muss man eben schauen, was tatsächlich passiert. Wie aber jetzt die Welt reagiert, insbesondere die vielen Akteure, also ob es beispielsweise einen Zollkrieg gibt, eine Zollspirale mit Maßnahmen und Gegenmaßnahmen, das kann eben heute niemand sagen. Spekulationen, was passieren wird, kann man machen, werden ja auch viel gemacht, Also die einen sagen, Trump muss jetzt schnell reagieren, weil er gar keine Zeit mehr hat, kann nicht mehr wiedergewählt werden, ist schon so alt, hat nichts zu verlieren. Die anderen sagen, wenn er jetzt schnell macht und kräftig macht mit seinen Zollerhöhungen, dann torpediert er genau das, womit er den Wahlkampf gewonnen hat, nämlich die niedrige, er wollte die Inflation besiegen und so weiter und so weiter. Also man kann jetzt viel spekulieren, aber wir müssen am Ende warten, was passiert. Sehr schön hat das ausgedrückt der Notenbankchef in USA bei der letzten Pressekonferenz, Jerome Powell. Der hat gesagt, it's such an early stage, there's nothing to model. Also wir sind so früh in diesem politischen Prozess, wir können eigentlich gar nichts modellieren und gar nichts sagen. Das ist ja gleich für verhaftet worden, verprügelt worden in der Presse, weil sie gesagt haben, naja, wenn es dann passiert, dann habt ihr nichts. Aber das ist natürlich nicht so, man muss vorbereitet sein. Ist bei uns auch so, wir sind vorbereitet auf alle möglichen Aktionen und wir werden das dann in unsere Prognosen einbauen, wenn es kommt. Also wenn man ein bisschen humoristisch rangeht, dann ist das Einzige, was die Prognostiker jetzt sagen können, dass sie wohl prognostizieren können, dass sich ihre Prognosen in den kommenden Monaten vielleicht ein bisschen schneller und häufiger ändern als sonst.
Wenn wir jetzt mal draufschauen auf die Prognose, was habt ihr konkret reingenommen?
Also natürlich haben wir die wichtigsten Weichenstellungen, die ja wirklich absehbar sind, modelliert. Das heißt also, es wird Zölle geben. In den USA bleiben die Steuern niedrig, werden vielleicht sogar noch ein bisschen gesenkt, allerdings nicht übermäßig. Wir sehen, dass der Spielraum, der fiskalische Spielraum in den USA eben sehr gering ist. Das sind die beiden Themen, die sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren in den Zahlen zeigen werden. Insbesondere das handelspolitische Thema, also das Zollthema ist da das mit Abstand wichtigste. Dann die anderen Themen Migration und auch Deregulierung in den USA. Da werden Maßnahmen kommen, aber die wirken eher langfristig. Das ist eher ein Thema für 26, 27. Was kommt raus bei dem, was wir eingebaut haben? Naja, das ist US-Bruttoinlandsproduktwachstum etwas geringer, haben wir etwas nach unten genommen. Denn Zölle bedeuten eben Inflation, die wir dann auch entsprechend etwas nach oben genommen haben für das Jahr 2025. Aus der Vergangenheit weiß man, dass die meisten Zolllasten von dem zollerhebenden Land getragen werden, also von den Importeuren und den Konsumenten. Es kommt darauf an, wie viel die Importeure dann eben weiterwälzen können in ihren zollbedingten Kostensteigerungen beim Import auf ihre Kunden im Land, das heißt also auf die US-amerikanischen Konsumenten. Davon wird eben auch abhängen, wie stark die Inflationserwartungen sind, aber bei diesen beiden Gruppen bleiben die meisten Lasten hängen. Es ist nicht so, dass die Exporteure in Europa oder in anderen Ländern dann ihre Preise senken müssen, weil eben die Amerikaner einen Zoll draufschlagen. Das ist meistens eben wenig der Fall. Das heißt dann, dass die Fed die Zinsen nicht mehr so stark senken kann, weil wenn die Inflationsraten in den USA wieder anziehen, es ist alles nicht kriegsentscheidend, nicht sehr schwerwiegend. Das sind die jeweils immer ein paar Zehntel von den bisherigen Werten, aber in einer Phase, wo die Inflation nach oben geht, kann man eben keine Zinsen senken. Deswegen haben wir eine Zinspause jetzt für die amerikanische Notenbank in die Prognose eingebaut. Ab Frühjahr ist dann erstmal Feierabend. Und wenn die Inflationswirkungen dann als beherrschbar gelten, dann kann gegen Jahresende dann der Zinssenkungspfad weitergehen. Ja, für Europa halt das Gegenteilige. Insbesondere hier ist es ein Wachstumsthema. Hier haben wir das Wachstum etwas nach unten genommen. Aber wir haben ein relativ mildes Zollszenario jetzt erstmal anvisiert. Da bleibt also auch für Europa noch Wachstum übrig. Was natürlich aber nicht bedeutet, dass die Schwierigkeiten, die wir jetzt ja schon sehen, gerade in der Industrie, in Europa, in Deutschland, da braucht man ja nur auf die jetzt den Verhandlungen da in der Automobilindustrie zu schauen, dass die groß bleiben. Aber wir dürfen jetzt auch nicht einen Fehler machen, dass wir alles auf Zölle von der neuen US-Regierung schieben. Die Probleme, gerade der deutschen Industrie, die waren ja schon vorher da und diese Trends gehen auch weiter. Das ist eher technologische Themen, sind Standortthemen hierzulande. Da ist also das Zollthema aus den USA dann nur ein zusätzliches. Ja, und wie er sich dann, Herr Trump, insgesamt auswirken wird auf die Wirtschaft, das wird man sowieso erst dann in ein paar Jahren sehen. Heute würde man sagen, es wird schwieriger, den Wohlstand zu erhalten und weiter zu steigern. Aber da sind eben noch sehr viel Unwägbarkeiten dabei. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen.
Ich wollte gerade schon sagen, es hört sich alles ein bisschen trübe an, ehrlich gesagt, was du jetzt hier so ausgeführt hast. Hast du auch noch irgendwas Positives im Köcher, wo du sagst, naja, aber da zumindest können wir positiv drauf schauen.
Also man muss wirklich die Pessimismus oder die Kirche im Pessimismusdorf lassen. Wie gesagt, das Wachstum in der Weltwirtschaft haben wir jetzt nicht wegrevidiert. Im Gegenteil, es geht also in der gleichen Größenordnung weiter wie bisher. Wir haben 3% Wachstum für die Weltwirtschaft, auch im Jahr 25 und sogar auch in 26, sofern man da überhaupt schon was drüber sagen kann. Das sind eigentlich gute Aussichten. Dieses Wachstum, um das mal nochmal zu beleuchten, das spielt sich zu 60% in Asien ab. Davon etwa 30 Prozentpunkte aus China und aber auch 30% des weltweiten Wachstums, welches von den anderen asiatischen Ländern kommen. Das zeigt eben, dass Asien eine große Dynamik nach wie vor hat und nicht nur China diese Dynamik aufweist, wo ja eben eigentlich eher die Zeichen eher auf Gelb statt auf Grün stehen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern in diesem Wirtschaftsraum, und das ist auch eine Botschaft an die Industrie in Deutschland, die als Märkte und auch als Produktionsregionen neu in Frage kommen. Das heißt also, die Globalisierung ist nicht am Ende. Die muss halt nur umgebaut werden. Was heißt nur? Das ist nicht leicht. Aber es gibt noch sehr viele Möglichkeiten in dieser Welt, auch wo Wirtschaftswachstum stattfindet. Und insgesamt sind die gerade Kapitalmärkte, auch die Aktienmärkte, ja weltweite Märkte, und die orientieren sich schon an solchen Größen wie dem Wachstum, was eben weitergehen wird. Und dann haben wir auch ganz bewusst und auch ganz prominent eine weitere Botschaft in den Vordergrund gestellt, gestern bei der Veröffentlichung. So groß das Chaos in diesen historischen Entwicklungen ist, so deutlich ist in unserer engeren makroökonomischen Betrachtungsweise, das heißt, wenn wir die Mechanik von Finanzmärkten und Funktionsweisen von Volkswirtschaften anschauen, doch eher etwas anderes zu sehen, nämlich eine große Normalisierung. Wir haben immer noch die Wirren aus der Corona-Zeit, die uns in den Knochen stecken und von denen wir uns auch in diesem Jahr 24 und auch Richtung 25 weiter erholen. Wir sind also vom makroökonomischen System her dabei, die Dinge eigentlich wieder gerade zu rücken. Und das ist selbst vor der Kulisse dieser weltpolitischen Themen weiter vorangeschritten. Also, das Wachstum in der Welt schwankt kaum. Wir haben ein stabiles Wachstum Richtung, ich habe es gerade gesagt, 3%. Wenn man da die Inflation noch drauf rechnet, dann haben wir Zuwachsraten nominal von 6%, 7% in der Weltwirtschaft. Das ist bemerkenswert. Die Inflation ist überall wieder zurückgekommen in diesem Jahr, stärker als man das erwartet hat. Das Thema hat sich beruhigt. Noch nicht so sehr bei den Konsumenten, aber auch da wird es langsam aus den Köpfen rausgehen. Die Zinsen, die ja einen historischen Anstieg hinter sich gebracht haben, 2023, sind dabei, sich zu beruhigen. Die Leitzinsen gehen wieder runter, selbst wenn es eine Bremse bei der US-Notenbank geben wird. Das sind alles Entspannungszeiten. Also, wenn man es zusammenfasst, ja, wir haben sicherlich eine politische Krise auf der Welt, Neuorientierung, aber nein, wir haben keine Finanzkrise. Die Weltwirtschaft und auch die Finanzmärkte funktionieren. Dieser Kontrast, der fällt vielen Leuten auf. Die Finanzmärkte funktionieren trotz dieser politischen Wirren, die wir gerade erleben. Und dabei bleibt es auch.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter drauf schauen auf Zinsen und Aktien. Was sind eure Ableitungen, die ihr daraus jetzt trefft aus diesem ganzen Gemengelage? Also du hast schon gesagt, eigentlich läuft es ja gut in der Weltwirtschaft und auch, sag ich mal, der Aktienteil, der wird weiterhin gut laufen, wenn ich das jetzt richtig so rausgelesen habe.
Ja, Zinsen, ich habe es gerade schon angedeutet, im Vergleich zu der Betrachtungsweise von vor ein paar Monaten etwas höher in den Vereinigten Staaten insbesondere. Das gesamte Zinsspektrum, kurze und lange Zinsen, etwa 30, 40 Basispunkte, also knapp einen halben Prozentpunkt höher. Das ist keine Größenordnung, wo eine Wirtschaft zu Fall kommt, aber es ist natürlich ein bisschen Gegenwind. Das gilt aber nicht für Europa. Hier haben wir die Zinsentwicklung zumindest bei der EZB genauso gelassen wie vorher. Die Europäer haben eigentlich eine Konstellation von Themen und Problemen, die sich jetzt durch Trump wirtschaftlich zumindest gesehen nicht grundsätzlich ändert. Das heißt also, die EZB wird weiterhin die Zinsen auf 2% runterbringen, auch im Jahr 24. Die Kapitalmarktzinsen, das heißt die Bundesanleihen, tendieren auch ein bisschen höher, als wir das vielleicht vor 3 Monaten gesehen haben, aber das sind auch wenige Basispunkte. Das Ganze bedeutet, dass die Zinsdifferenz zwischen Amerika und Europa etwas größer wird. Das spiegelt sich im starken US-Dollar, den wir jetzt ja auch schon sehen. Das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Wir hatten ja gedacht, dass der Euro schneller aufwertet, aber das wird sich jetzt über längere Zeit hinziehen, wenn überhaupt. Der Aktienmarkt ist insbesondere über das weltweite Wirtschaftswachstum schon solide unterstützt. Das war bisher so und wird sich fortsetzen. Ist natürlich die Frage, ob diese tolle Kursentwicklung aus den letzten Jahren, ob das schon eben zu viel auch an Ausblicken für die Unternehmensgewinne eingepreist hat. Das ist sicherlich in einigen Bereichen der Fall. Wir haben zwar gestern nochmal diese Berichte aus dem Leuchtturmunternehmen, der Plattformunternehmen der Magnificent Seven gesehen. Das ist Nvidia. Nvidia hat hervorragend berichtet. Aber man sieht eben, was für enorme Erwartungen drin sind. Die Kursreaktionen waren doch etwas enttäuscht, obwohl die Erwartungen eigentlich sogar übertroffen worden sind. Also insofern sieht man eben, was für hohe Erwartungen gerade im Technologiebereich drin sind. Trotzdem glauben wir, dass die US-Aktien gut laufen werden. Trump ist wahrscheinlich insbesondere eben von der Unternehmenssteuerseite her gut für die Gewinne. Der europäische Aktienmarkt, ja, hat es ja auch schon gezeigt, wo es langläuft. Der US-Markt hat 15% zugelegt in den letzten 6 Monaten, der DAX eben nur 3. Da sieht man eben diese Unterschiede in der Dynamik, die zeigen sich eben weiterhin und das dabei wird es auch bleiben. Aber die Bewertungen in Europa sind nun schon ziemlich geprügelt, so würde ich es mal nennen. Also da ist schon ziemlich viel Negatives drin, was eben auf der anderen Seite auch die Gegenrichtung ermöglicht. Sollte sich tatsächlich in Europa eine Verbesserung, ein Bewusstsein für die problematische Standortlage, Wirtschaftslage durchsetzen und tatsächlich Verbesserungen passieren. Die Kommission in Brüssel hat als oberste Priorität die Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen. In Deutschland wird gewählt. Eventuell kommt auch eine Regierung, die sich das auch zum Ziel setzt. Also wenn da was in Gang kommt, ist natürlich das Aufholpotenzial sehr hoch. Das heißt also, die europäischen Märkte haben da durchaus große Chancen. Und insbesondere, wenn man auf die Struktur schaut, sind es unserer Meinung nach sowohl in den USA als auch hier vor allen Dingen die kleineren Unternehmen, die eben von der Bewertung her auch noch Nachholbedarf haben und wo sich das Interesse der Aktienmärkte auch hinlegen könnte.
Ja, Nachholbedarf dürfte es nicht mehr geben beim Bitcoin. Der ist nämlich doch enorm gestiegen. Was ist da denn los? Also wie ist denn deine Einschätzung bei dieser Kryptowährung?
Bitcoin ist nach wie vor eine Liebhaber- und eine Angstwährung. Das sind so die beiden Hauptargumente. Leute, die vom Konzept fasziniert sind und deswegen Bitcoin halten, eine ganz, ganz feste Anhängerschaft. Und natürlich diejenigen, die sagen, naja, also das, was sonst so passiert auf der Welt, das ist mir zu riskant. Und deswegen nehm ich Bitcoin sozusagen als künstliches Gold. Das sind die beiden großen Motive. Was dem Bitcoin eben immer gefehlt hat und immer noch fehlt, ist die politische Unterstützung. Wenn man eine Währung sein möchte, dann muss man anerkannt sein von den Staaten. Und das ist Bitcoin ja alles andere als. So, jetzt kommt der Trump und bietet so eine Art politische Unterstützung an. Das ist der letzte Schub, der jetzt in Bitcoin-Kurs.
Ohne aber genau zu sagen, was eigentlich.
Genau, das ist das große Thema. Also hat er irgendwie angedeutet, dass er Affinität hat zum Bitcoin. Führt auch dazu, dass er eine eigene Firma aufgemacht hat, die auch Tokens rausgibt. Das heißt also auch im Kryptobereich unterwegs ist. Also was er damit meint, das ist eben nicht klar. Er hat da irgendwas von nationaler Bitcoin-Reserve gesprochen. Das hat keine finanzwirtschaftliche Bedeutung oder so anders gesprochen, keine währungspolitische Bedeutung. Es geht nicht darum, den US-Dollar zu ersetzen. Wenn er das tun würde, würde er, wie gesagt, den Ast absägen, auf dem die amerikanische Regierung sitzt. Wenn ein Staat in einer Asset in einem in einer Richtung Anlagen tätigt, dann muss man sich fragen, ob das seine Funktion ist und was er damit bezweckt. Solange er sagt, ja, Bitcoin wird mehr werden, deswegen ist es ein gutes Geschäft für den Staat, spekuliert er. Das ist nicht die erste Aufgabe für den Staat. Also es ist keine geschlossene Geschichte dahinter bisher. Aber trotzdem, die Märkte haben es natürlich mit Euphorie quartiert und das ist der Grund, warum wir die 100.000 sehen werden und es auch noch weitergehen kann.
Vielleicht nicht gerade euphorisch, aber zumindest gefreut haben es ja viele auch über den Wahltermin, der jetzt endlich gefunden wurde für Deutschland, denn auch in Deutschland ist ja politisch einiges im Umbruch derzeit. 23. Februar, da soll nun gewählt werden. Der ein oder andere Kanzlerkandidat steht bereits fest. Und was auch feststeht, ist, dass die Wirtschaft wohl ein wichtiges Thema werden wird. Welche Themen werden es denn voraussichtlich sein, die da im Mittelpunkt stehen, also wirtschaftlich gesehen jetzt? Inflation ist zwar immer noch ein Thema, haben wir aber so einigermaßen im Griff jetzt wieder, aber eigentlich steht ja da im Kern eigentlich drin, wie kriegen wir denn die deutsche Wirtschaft wieder flott, weil die schnauft ja gerade wie so ein Auto, dem bald der Sprit ausgeht.
Ja, das ist schwierig. Ich bin kein Wahlkampfstratege und in dem Geschäft auch ja nicht involviert, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Lage nicht gerade komfortabel ist für jemand, der Wahlkampf machen will. Ich will es mal so ausdrücken, mit Wirtschaftsthemen verliert man zwar Wahlen, haben wir gerade in Amerika gesehen, dass das ganz wichtig ist. Wenn es schlecht läuft, dann sind die Leute schon unzufrieden und dann natürlich auch mit der Regierung. Aber mit Wirtschaftsthemen gewinnt man keine Wahlen. Das Thema ist so abstrakt, so unbeliebt, selbst wenn es so greifbar ist wie jetzt, das ist dann doch schwierig, abstrakte Reformprogramme für die Wirtschaft, die in den Augen vieler Wähler dann doch nur in Anführungsstrichen Unternehmen zugutekommen. Also das ist ganz schwierig, damit die Wahlen zu gewinnen. Außerdem ist es ja so, dass man Reformen machen muss und welcher Wähler, welche Wählerin, wählt schon ein Politiker, der sagt so, ich verordere euch jetzt erstmal jeden Morgen eine kalte Dusche. Das ist als alles sehr unbequem. Also aus ökonomischer Sicht braucht es natürlich eine große Agenda in vielen, vielen Einzeldisziplinen, um eben die Standortbedingungen hier zu verbessern. Wir verlangen gar keinen Systemwechsel, wie Trump das ja anscheinend in Amerika propagiert. Er schüttet damit natürlich das Kind mit dem Bart aus, wenn er sagt, in USA würden die Regulierungen den Wirtschaftsablauf hemmen. Wenn wir immer einladen hierher, vielleicht hat der Musk ja dann im Nachmittag noch Zeit für Europa. Also das ist eine bisschen bizarre Debatte. Eigentlich müssten wir hier das Thema Deregulierung viel prominenter anfassen. Aber wie gesagt, wir verlangen gar nicht, dass das System hier völlig umgekrempelt wird. Wir verlangen eben eher, dass das Auswüchse, ob das Bürokratie, Regulierung ist und Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit, Energiepreise, Infrastruktur, dass hier Fortschritte gemacht werden. Ja, weiß nicht, wie man das nennen sollte, vielleicht ein bisschen Trump. Aber wie gesagt, damit wird man hier keine Wahlen gewinnen. Und deswegen bin ich gespannt auf die Themen dieses Wahlkampfs. Am Ende werden es wahrscheinlich irgendwelche Lappalien sein, an denen sich dann die Diskussion wieder hoch eskalieren. Und dann müssen wir darauf hoffen, dass eben eine Partei dann auch mit welchem Thema auch immer die Wahl gewinnt und gleichzeitig eben auch eine Wirtschaftsagenda hat, die ausreichend ist, um wirklich was zu bewegen.
Es wird ja auch ganz spannend, weil es ja tatsächlich so ein Winterwahlkampf wird. Da bin ich immer gespannt drauf, ob die dann alle auf den Weihnachtsmärkten stehen überall.
Vor allen Dingen bleibt es dabei, nicht? Der Wahlturnus ist ja dann immer im Frühjahr beziehungsweise im Winter, ja, im Februar.
Also es wird ja dann einfach 4 Jahre nach vorne geschrieben. Jahren, ja, richtig. Heißt, also du hast recht.
Wir müssen uns dann eben immer auf den Glühweinwahlkampf einstellen, ganz genau.
Ja, wird auf jeden Fall spannend, das mal zu sehen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das so quasi über Weihnachten. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ja, also habe ich noch nie erlebt, glaube ich.
Ungünstig. Ja.
Eigentlich schon, weil die Leute haben da echt andere Gedanken, glaube ich, als sich irgendwie erzählen zu lassen, warum sie wen wählen sollten. Naja, schauen wir mal. Schauen wir nochmal ganz kurz in die USA. Der sogenannte President-elect Donald Trump, der fängt ja an, so sein Kabinett zusammenzustellen. Und ja, mal abgesehen von der ein oder anderen Personalie, über die man vielleicht auch mal diskutieren kann, kann man denn aus diesen Personalien schon irgendwas ablesen, dass man sagt, so, oh, der hat jetzt den oder die in das Ministerium geholt, das hat auf jeden Fall Einfluss auf Wirtschaft, Märkte, Börse, sonst irgendwas?
Ist auch schwierig, weil man nicht weiß, welche Kandidaten da jetzt aufgerufen wurden, die einfach ein bisschen verrückt klingen, um andere Kandidaten, die sehr extrem sind, vielleicht ein bisschen aus der Diskussion zu holen. Die Minister müssen ja zum großen Teil dann auch noch bestätigt werden. Deswegen muss man sehen, was für ein Personaltableau hinten rauskommt. Aber er hat Leute gewählt, die eben zumindest antreten, bedingungslos seine Agenda umzusetzen. Gerade auch, was die Themen Eindämmung des Staates angeht. Da geht es ja um die Bundesbehörden. Amerika ist ja auch verfasst. Ja, ich setze mich jetzt in die Nesseln, aber ein Vergleich kann man durchaus ziehen, eigentlich eher wie Europa. Das heißt, man hat sehr, sehr starke Bestandteile des Landes, Bundesländer, die sehr, sehr viele Dinge selber entscheiden können, die sich eigentlich selbst verwalten können und darüber ein Staatswesen, welches eigentlich nur die Aufgaben erledigen soll, die man als Ansammlung von 50 Staaten am besten zusammen macht. Da ist das Thema Verteidigung, da ist das Thema Konjunktursteuerung, wenn es irgendwie wirklich schlecht geht, dass man sich dagegen lehnen muss, dann machen das am besten alle zusammen. Da sind ein paar Infrastrukturthemen, wobei auch da die Bundesstaaten sehr viel selber machen können. Das sind die Dinge, die die Amerikaner propagieren. Großen Föderalismus, natürlich mit dem riesigen Unterschied, dass Amerika eine Nation ist mit einer Verfassung für alle. Das ist in Europa ja eben nicht der Fall. Aber diese große Selbstständigkeit, die konkurriert immer mit den Aufgaben, die eben der zentrale Staat, der Bundesstaat, hat, und der Bundesstaat tendiert über die Jahre und Jahrzehnte natürlich dazu, Kompetenzen auszubauen, aufzubauen, Regulierungen aufzubauen, immer mehr zu machen. Und das ist ein ständiger Wettkampf zwischen Zentralisierung und eben Föderalismus. Das gibt es in allen Ländern, die so föderal aufgebaut sind, bei uns ja auch. Und wenn die Amerikaner davon ausgehen, zu sagen, wir wollen den Staat abbauen, dann geht es vor allen Dingen darum, den Bundesstaaten wieder alles zu übertragen und eben die Zentrale, die bundeszentralen Angelegenheiten runterzufahren. Das ist ein wesentlicher Teil seiner Agenda, und das sollen seine Leute eben, zumindest diejenigen, die nach innen wirken, umsetzen. Die Besetzungen, die er nach außen gemacht hat, lassen natürlich auch seine Agenda durchscheinen. Das heißt also starke Anti-Haltung gegenüber China. Dann wird immer kritisiert, dass diejenigen, die da jetzt in Amt und Würden sind, wenig Erfahrung haben, wenig politische Erfahrung, noch weniger Verwaltungserfahrung. Gut, da dürfen wir keinen Stein werfen. Das passiert natürlich in vielen und den meisten Demokratien. Dadurch sind Demokratien ja auch ausgezeichnet, dass nicht ausschließlich ungewählte Experten auf Positionen kommen. Wo das Ganze landet, muss man auch sehen. Ist aber auch klar, dass wenn er diese Agenda umsetzt, dass dann natürlich auch viele Leistungen des Staates in Amerika hinten runterfallen. Das sind auch zum großen Teil Leistungen, die in den Bereich Soziales fällt. Trump hat zwar angekündigt, dass er die Social Security in Amerika nicht angreifen möchte, auch nicht Medicare. Aber alles, was da drunter ist, das heißt also dieses sehr dünne Sozialnetz, was besteht, will er so erhalten. Aber darunter gibt es ja eben weitere Maßnahmen, Food Stamps, Medicaid, das heißt also für die Leute, die eigentlich schon durchs Raster gefallen sind. Und diese Maßnahmen, die stehen dann auf dem Prüfstand. Können auch sein, dass tatsächlich Infrastrukturmaßnahmen auf dem Prüfstand stehen, wenn die Länder dann nicht in der Lage sind, das, was bisher der Bund eben gemacht hat, zu übernehmen. Und dann werden auch irgendwann Leistungen fehlen im öffentlichen Sektor in den USA, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Das ist dann die Kehrseite des schmalen Staates, den Trump möchte. Also, was hinterher rauskommt, das ist auch hier, das müssen wir sehen, auch gerade im außenpolitischen Bereich. Und wir sollten auch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass es sich vielleicht gegenüber den Befürchtungen, die man hat, auch vielleicht ja auch zum Positiven wendet, dass man auch ein paar vernünftige Schlussfolgerungen und Ergebnisse aus dieser Amtszeit dann irgendwann ziehen können wird.
Genau, das bleibt natürlich abzuwarten. Wir schauen mal, wie es weitergeht und werden das natürlich hier auch wie alles, was so ansteht, eng begleiten, auch den Bundeswahlkampf. Da bin ich auch mal gespannt. Ein Thema schwebt mir immer noch so vor, das Thema Schuldenbremse. Das ist ja so ein ganz großes Thema, was irgendwie, also das hat ja schlussendlich auch zum Bruch jetzt geführt in der Koalition, also zumindest nach außen hin, war das ja das große Thema, um das es schlussendlich ja ging in diesem Ausschuss auch, aus dem dann die Freisetzung von Lindner erfolgt ist und der die FDP-Koalition quasi aus der Koalition die FDP-Fraktion aus der Koalition rausgeflogen ist. Da muss man auch mal abwarten, wie das weitergeht, weil das wird tatsächlich ein spannendes Thema für Deutschland,
glaube ich. Ich glaube auch, du hast mit deinem Beispiel da, glaube ich, das Wichtigste auch rausgegriffen. Schuldenbremse ist ein Wirtschaftsthema, was einfach ist. Ja? Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld, um diese ganzen Defizite, die wir haben, zu beheben. Und es ist viel einfacher, diese Vorstellung, als dass es eben nicht nur am Geld liegt, sondern an diesen vielen, vielen Strukturthemen. Schon das Wort kann ja, schläft man ja schon ein bei. Aber Geld, das versteht jeder. Und deswegen hast du vollkommen recht, das könnte der ökonomische Leuchtturm sein, um den sich dieser Wahlkampf dreht.
Ist auch so ein schönes Bild, ne? Wir müssen mal die Schuldenbremse lösen, damit wir wieder Bremsen in Fahrt kommen. So, ne? Da haben wir doch schon eigentlich die Slogans, die uns da wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten, wobei Monate kann man fast nicht sagen, gefühlt sind es ja nur noch Wochen bis zum Wahltermin um die Ohren gehauen werden.
Ein paar Mal werden wir noch wach, dann ist schon
Wahlkampftag.
Wahltag.
Wahltag, ja. Das werden wir natürlich auch eng begleiten und da sicherlich auch nochmal genau drauf gucken, wenn die Ergebnisse feststehen. Geht ja bei uns meistens ein bisschen schneller und präziser als in den USA. Wobei dieses Jahr war es ja überraschend schnell alles und sehr genau und bei dem, sag ich mal, Abstand. Hat ja sogar die Popular Vote gewonnen. Das war ja beim letzten Mal nicht der Fall. Also von daher schauen wir dann Ende Februar nochmal auf die Wahlergebnisse für den Bundestag. Für heute machen wir den Podcast mal zu. Vielen Dank, Ulrich, für den Überblick schon mal über die Prognosen, die sich sicherlich in den nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen präzisieren werden, wenn man dann auch genauer weiß, was wird Trump genau umsetzen. Also das sind ja auch die wesentlichen Sachen, die ihr wissen müsst, um überhaupt die, sag ich mal, Prognosen präzise zu bekommen oder halbwegs präzise. Ich sag das mal so ein bisschen ketzerisch. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nachher noch eine Schelle verpasst hier. Aber gut, es ist ja, wie du gesagt hast, die Prognosen sind Prognosen und müssen immer wieder revidiert und angepasst werden. Das ist ja auch der Prozess, den ihr immer macht in der Volkswirtschaft. Ja, das war's von uns für heute. Wenn Sie gerne einen Kommentar hinterlassen wollen, dann tun Sie das doch gerne auf einem unserer Social-Media-Kanäle oder schreiben Sie uns einfach an podcast@deka.de. Und ich habe jetzt gesehen, man kann auch auf Spotify jetzt Kommentare hinterlassen, was auch einige Menschen tun. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ich gucke da immer rein. Auch wenn da mal eine Frage auftauchen sollte, dann sehe ich das auch dementsprechend. Das war's von uns. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.